Wir lesen heute in dieser Predigtreihe das letzte Mal die Glückseligpreisungen aus Matthäus Kapitel 5. Wir lesen aber auch um des Zusammenhangs willens noch einige Verse aus Kapitel 4 mit. Also bitte schlagt auf in eurer Bibel im Neuen Testament das erste Buch Matthäus, Kapitel 4 erstmal. Vers 12. Als er, das ist Jesus, aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt: Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Dann Vers 23. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches oder des Königreichs und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und dann Matthäus 5, ab Vers 2. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Soweit der Text. Ich bete noch und dann beginnen wir dann. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Vater, ich bitte dich, dass du dein Reich baust in unserer Gemeinde und auch durch dieses Wort, was wir gelesen haben. Bitte errichte dein Königreich in unseren Herzen. Amen. Post tenebras lux. Einige von euch werden wissen, was das bedeutet. Nach der Finsternis Licht. Und dieser Spruch, der eigentlich ursprünglich aus der lateinischen Übersetzung von Hiob 17, Vers 12 kommt, wurde im 16. Jahrhundert nach und nach zu einem Aufruf der Reformatoren. Zuerst in Genf, also in der Schweiz, und dann nach und nach mehr in Deutschland auch. darüber hinaus und es drückte etwas davon aus, was die Menschen damals in der Reformation empfanden. Nach Jahrhunderten von Dunkelheit, mit nur wenig Kenntnis der Bibel überhaupt im Volk, die Bibel war ja nur auf Lateinisch verfügbar. Jetzt endlich Licht. Die Lehren des Evangeliums wieder klar verkündigt und das zum Wohl und zur Freude des Volkes Gottes. Und wir könnten sagen, dass das Evangelium von Matthäus überschrieben werden könnte mit in tenebris lux, also Licht in der Dunkelheit. Vers 16 in Kapitel 4, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Und wie später in der Reformation das Licht auch das Evangelium war, sehen wir, dieses Licht ist auch das Evangelium. Wenn wir nur einen Vers weiterschauen, im Vers 17, da wird erklärt, was das Licht ist. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und diese Ankunft des Reiches Gottes wird Evangelium genannt. Vers 23. Er predigte ihnen das Evangelium, die gute Botschaft des Reiches. Evangelium ist ein deutsches Wort, was von Griechischen kommt, was übersetzt gute Botschaft heißt. Und die gute Botschaft ist, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und das Evangelium ist Licht, was in eine dunkle Welt hineinscheint. Und in Kapitel 5, da setzt sich Jesus, er nimmt die Stellung eines Lehrers ein damals, er setzt sich, seine Jünger sammeln sich und er lehrt sie, er tut seinen Mund auf und spricht. Und hier erfahren wir die Grundlagen dieses Evangeliums. Wie kommt dieses Reich Gottes? In welchem Sinne ist es nahe gekommen? Und wer darf dazugehören? Was ist überhaupt das Reich Gottes? Aber nicht nur das Evangelium oder der Inhalt der Lehren Jesus sind Licht, auch Jesus selbst ist das Licht. Matthäus 4, 16 drückt das auch aus. Jesus selbst wohnte in Kapernaum, bei dem Volk, was in Finsternis saß. Er selbst ist das Licht, was ihnen aufgegangen ist. Und Johannes formuliert es so, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Aber nicht nur die Botschaft des nahenden Königreichs Gottes und nicht nur Jesus werden als Licht bezeichnet. Jesus bezeichnet seine Jünger auch als Licht. Am Ende der Glückseligpreisung, Kapitel 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Im Johannes-Evangelium auch ähnlich. Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Der Pfad des Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Sprüche 4, Vers 18. Und es ist nicht erstaunlich, dass dieses Licht im Dunkeln im Matthäus-Evangelium, diese frohe Botschaft mit einem neunfachen Refrain beginnt, glücklich. Makarios auf Griechisch heißt glückselig, überglücklich. Glücklich sind die Armen im Geist, glücklich sind die Sanftmütigen, glücklich die Trauernden und so weiter. Wir haben in den letzten Predigten über die Bergpredigt gesehen, dass Gott mit seinem größten Eifer und größter Hingabe, mit der allergrößten Sorgfalt die Freude seines Volkes gesucht hat. Die Freude seines Volkes gesucht hat. Und wir haben auch gesehen, was der Weg zu dieser Freude ist. Nämlich Armut im Geist, Sanftmut. Wir haben über Hunger nach Gerechtigkeit kurz nachgedacht, Barmherzigkeit, ein reines Herz. Und wir haben auch angeschaut, wie alle diese Eigenschaften in der ersten Eigenschaft verwurzelt sind. In der Armut vor Gott, im Glauben. Im Glauben nicht an unsere eigene Gerechtigkeit oder an unsere eigene Fähigkeit, etwas für dieses Reich beizutragen, an unsere eigene Buße, an unsere eigene Sanftmut und so weiter, sondern an Gott, an den Gott, der den ansieht, der sich völlig auf seine Barmherzigkeit werfen muss. Und wir haben gesehen, wie Jesus diese Eigenschaften eben nicht als einen Weg lehrt, mit dem wir uns das Reich Gottes irgendwie verdienen können. Wir können das beispielhaft an den Bedingungen der Barmherzigkeit sehen. Jesus sagt hier klar, wer Barmherzigkeit zeigt, wird empfangen. Und wer keine zeigt, wird nicht empfangen am Ende. Aber das Evangelium lehrt auch klar, und Jesus lehrte auch ganz klar, dass wir Barmherzigkeit zeigen, weil Gott vorher ohne Vorleistung auf unserer Seite Barmherzigkeit gezeigt hat. Wir sehen das zum Beispiel in dem Gleichnis in Kapitel 18. Wir gehen da jetzt nicht hin, aber in dem Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht und dem der König erst die Schuld vergibt und dann hätte er Barmherzigkeit zeigen müssen. Also am Tag des Gerichts, da wird Jesus, der Richter, fragen oder sagen, dieses Leben hat keine Barmherzigkeit gezeigt und er wird keine Barmherzigkeit empfangen. Und beim anderen wird er sagen, das Leben dieses Mannes oder dieser Frau trägt Früchte der Barmherzigkeit und zeigt auf, dass ich ihm zuerst Barmherzigkeit gezeigt habe. Also wir sehen in der Struktur der Glückseligpreisungen die Freude, das Glück und die Eigenschaften, die Jesus fordert, also der Weg hin zu diesem Glück, wie erhalte ich dieses Glück, wie werde ich fröhlich, glücklich. Diese Eigenschaften, von denen Jesus erwartet, dass sie seine Jünger tragen, ohne die sie nutzlos werden, wie Salz, was seine Eigenschaften verliert und hinausgeworfen wird und vertreten wird von Menschen. Und heute möchte ich einen Schwerpunkt bei dem Grund legen, weshalb dieser Weg, also dieser Weg der Armut im Geist, der Sanftmut, der Barmherzigkeit, weshalb dort das Glück zu finden ist. Also wir schauen uns heute zusammen die Aussagen an, die jeweils nach dem Denn kommen. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und ich wollte eigentlich heute Morgen mit diesem Fokus auf diesem Grund mindestens die ersten drei Glückseligpreisungen behandeln. Aber ich habe beim Vorbereiten gemerkt, dass es so reich, da ist so viel drin, dass es das die eine Predigt überfrachten würde. Und deswegen soll heute Morgen, wir schauen uns nur die erste beispielhaft an. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und es soll ein Vorgeschmack und eine Motivation sein durch Gottes Gnade, dass wir die restlichen Glückseligpreisungen erforschen und uns darin erfreuen, wie wir sollten. Nun, was bedeutet es konkret, ihrer ist das Reich der Himmel? Jesus war Jude. Er war ein gläubiger Jude, der mit den Schriften vertraut war des Alten Testaments. Und Jesus redete zu Juden. Und wenn Jesus sagt, ihrer ist das Reich der Himmel, dann sagt er das nicht zu Deutschen so. Er spricht zu Juden. Da ist jüdisches Denken dabei. Und es gibt eine Gefahr, dass wir als Westeuropäer die Glückseligpreisungen lesen und sie mit den Ohren eines Westeuropäers lesen. Und dabei an der Oberfläche bleiben, ohne wirklich zu verstehen, worum es hier geht. Und natürlich spricht Jesus auch, und das Wort Gottes spricht auch zu uns Westeuropäer. Gott sei Dank. Aber wir kommen nicht um diese Arbeit herum, die Bibel im Zusammenhang der damaligen Welt und vor allem im Zusammenhang des Alten Testaments zu interpretieren. Und das Erste, was wir sehen müssen hier, wenn wir diesen Text anschauen, ist, dass dieses Motiv der Armen, der Trauernden, der Unterdrückten, denen nun aber Licht dämmert, die jetzt getröstet werden, die jetzt sogar glücklich sind und in Jubel ausbrechen. Jesus sagt, jubelt. Es ist kein Zufall, dass dieses Motiv eines der zentralen Motive bei den Propheten im Alten Testament ist. Und ich werde hier einige Abschnitte vorlesen, die zum Teil hier direkt zitiert wurden, schon im Matthäus-Evangelium, oder auf die hier Jesus vom Wortlaut her anspielt. Und die erste Stelle, die ich vorlesen werde, ist Jeremia 31, Vers 10 bis 17. Wobei ich einige Verse überspringen werde zwischendurch. Jeremia 31, Vers 10, wer das aufschlagen möchte. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, der wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Vers 13, und ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und will sie trösten und erfreuen in ihrem Kummer. Und ich will die Seele der Priester mit Fett laben, mein Volk wird sich an all meinem Guten sättigen, spricht der Herr. So spricht der Herr, horch, in Rama hört man Totenklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind. Hier ein Hinweis, die heute Morgen nicht dabei waren. Wir haben das heute Morgen gelesen und geschaut, auch wie das Alte Testament zitiert wird vom Neuen Testament. Und wir haben das auch aufgenommen für diejenigen, die das gerne auch hören möchten und da nochmal in die Tiefe gehen wollen. Bitte schreibt uns da einfach eine Mail für diejenigen, die jetzt im Livestream mithören. Die anderen fragt einfach nach. Aber das hier wird in Matthäus Kapitel 2 zitiert. Und dann Vers 16 geht weiter. So spricht der Herr, halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von den Tränen, denn es gibt Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren. Und Hoffnung ist da für deine Nachkommenschaft, spricht der Herr, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Dann aus Jesaja 40, Vers 1 und 2. Jesaja 40, Vers 1 und 2. Tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Dann ein bisschen später in Kapitel 61, Jesaja 61, die ersten drei Verse. Der Geist des Herrn, Yahweh, ist auf mir, denn Yahweh hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden, und in der Septuagint, in der griechischen Übersetzung hier von Jesaja 61, steht hier, Ptochos, Armen. Er hat mich gesandt, den Armen. Matthäus 5, glückselig die Ptochos, die Armen im Geist. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft, Evangelium zu bringen. Zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Und jetzt kommt der Hammer. Alle diese Texte sind im Kontext des Exils im Babylonischen Reich geschrieben. Und hier werden sie zitiert im Matthäus-Evangelium. Und diese Texte, die sprechen von einer Rückkehr wieder aus der Zerstreuung, aus dem Exil in das Land Israel zurück. Und dieser Auszug aus Babylon, der wird von den Propheten verglichen mit dem Auszug von Israel aus Ägypten, mit dem ersten sozusagen mit diesem ersten großen Auszug des Volkes Gottes aus Ägypten in das verheißene Land Israel. Wie es im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus beschrieben wird. Exodus heißt so viel wie Auszug. Und dieses für das Alte Testament zentrale Motiv des Exodus aus dem Exil ist der Schlüssel zu verstehen, was Jesus hier wirklich sagt. Im Exodus wird beschrieben und wir sehen, wie Gott in die Geschichte eingegriffen hat und sein Volk aus der Sklaverei in dem Land Ägypten geführt hat, aus der Fremde in das verheißene Land. Und damals schon, wo das geschah, sagten die Propheten voraus. Schon Mose sagte das voraus in 5. Mose 29 und 30, dass Gott Israel wieder zerstreuen müsste wegen ihrer Sünde. Und dass er sie auch wieder zurückführen würde in einen zweiten Exodus. Und wir sehen dann, wie die Bibel beschreibt unter Esra und Nehemia und Zerubabel, dass Gott sein Volk tatsächlich wieder aus dem Exil holt, aus Babylon wieder zurückführt. Aber die Rabbiner damals, zur Zeit Jesus und zwischen den Testamenten, sie sagten, das kann es noch nicht sein. Wir warten auf einen noch größeren Exodus. Der Exodus unter Esra war eigentlich kümmerlich im Vergleich zum ersten. Es waren nur sehr wenige Juden, die zurückkamen. Es gab keinen davidischen König. Der Tempel wurde nur so nach und nach ganz langsam gebaut. Die Propheten mussten immer wieder ermutigen, dass sie weitermachen. Und es stand irgendwie im Kontrast zu dem, was Jesaja und Jeremia und Ezekiel sagten, dass dann bei diesem Exil, dass es dann paradiesisch wird, dass Gott diese Welt wiederherstellen würde, dass er einen König einsetzen würde. Und die Juden damals sagten, das ist noch nicht passiert. Wir warten noch darauf. Wir sind noch im Exil. Wir sind im Exil. Und das ist die Dunkelheit, die das Matthäus-Evangelium beschreibt. Das Land ist im Todesschatten. Sie sind noch im Exil. Der Kindermord von Herodes, der erinnert uns an Pharaos Kindermord damals, wo sie noch in Ägypten waren, in der Sklaverei, unter einem bösen Herrscher. Im Land des Todes. Es gibt im Alten Testament ganz viele Verbannungen und Wiederzurückführungen. Es ist ein Thema, was wie ein roter Faden durch das Alte Testament geht. Wir sehen das bei Kain schon. Also Gott schickt ihn von seinem Angesicht weg. Wir sehen das bei Babel, dass Gott die Menschen zerstreut über die Erde. Er verbannt sie. Und dann, dass Abraham gewählt wird, ausgewählt wird und dass Gott ihn führt aus dem Land in Chaldäa und aus ihm ein Volk macht. Und was wir lernen von all diesen Exil- und Exodus-Geschichten im Alten Testament, die sich immer wiederholen, was wir lernen immer wieder, ist, dass diese Zurückführungen, also die Exodusse der Vergangenheit, nie wirklich bleibende Wirkung hatten aufgrund eines Problems, nämlich der Sünden Israels. Also wir sehen einen ständigen Wechsel, die Verwerfung vor dem Angesicht Gottes im Exil und dann wieder eine Zurückführung, ein Exodus, ein Herausführen aus der Fremde zurück zu Gott. Und dann wieder ein Exil wegen der Sünde des Volkes. Und der aufmerksame Leser des Alten Testaments und der aufmerksame Jude damals musste zum Schluss kommen, wir brauchen einen entscheidenden Exodus. Wir brauchen eine Erlösung aus der Sklaverei der Sünde. Und das bringt uns zum allerersten Exil der Bibel zurück, nicht wahr? Wenn wir an Genesis 3 denken, Vers 26, der Herr Gott schickte ihn, also den Adam, aus dem Garten Eden hinaus. Der Sündenfall und die erste Verwerfung vor Gottes Angesicht, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also der Mensch konnte nicht zurückkommen, war verstoßen von dem Angesicht Gottes. Und Matthäus sagt uns, Jesus wird uns aus diesem ersten, aus diesem grundlegenden Exil, nämlich durch die Sünde, uns zurückbringen in einem neuen Exodus. Und deswegen schrieb ja Matthäus im Kapitel 1, wie wir gesehen haben, Vers 21, sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus, Retter, nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Nun, die Situation, in die Jesus seine Bergpredigt spricht, könnte man so zusammenfassen. Wir haben die Menschheit im Exil. Wir haben Israel im Exil. Und zwar wegen ihrer Sünde. Und wir haben auf diese Situation zwei Reaktionen. Die erste Reaktion ist Anpassung, weiteres Bleiben in der Rebellion, Selbstsucht oder Selbstgerechtigkeit, Unterdrückung der Armen, eigene Paradiese erschaffen, sozusagen mit eigenen Kräften versuchen wieder das Ideal herzustellen. Und wir haben eine zweite Reaktion von einer zweiten Gruppe in diesem Volk Israel. Und diese Reaktion ist Armut im Geist. Wir brauchen ein Exil aus unseren Sünden. Gott, wir sind arm, wir sind Bettler vor dir, wir können nichts bringen. Wir brauchen deine Barmherzigkeit. Das ist die Gruppe der Sanftmut, der Demut und der Trauer. Und wir sehen diese Gruppe immer wieder im Alten Testament auch. Psalm 102 beginnt mit folgendem Satz: Gebet eines Armen, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Also Gebet eines, der unter diesem Exil leidet und damit zu Gott kommt. Arm, gebrochen, demütig. Und das stellt uns die Frage, wer sind wir? Wir sind alle im Exil. Wir werden das später sehen, das Neue Testament sagt, wir sind auch als Christen in gewisser Weise im Exil noch. Was ist unsere Reaktion auf das Exil? Und was wir hier lernen in Matthäus 5 ist, und was Jesus sagt, seine Hauptbotschaft, das Evangelium, die frohe Botschaft kommt zu denen, die demütig im Exil sind. Also er sagt, der neue Exodus ist hier. Und wir könnten das an mehreren Glückseligpreisungen sehen. Ich will das hier, wie gesagt, nur für das Erste machen. Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Königreich der Himmel. Und das Erste, was wir sehen müssen, dass Königreich ein Exodus-Thema ist. Königreich der Himmel ist ein Exodus-Thema. Was passierte damals beim Exodus aus Ägypten? Also in dem Buch Exodus Kapitel 1, Vers 14. Im Wesentlichen folgendes: Gott besiegt seine Feinde. Gott besiegt den Pharao und die Götter Ägyptens. Er besiegt den Gott des Nils, der Ägypten fruchtbar machen sollte, indem er das Wasser zu Blut macht. Er besiegt den Sonnengott, indem er es dunkel werden lässt. Er besiegt die Fruchtbarkeitsgötter, indem er Heuschrecken schickt und die ganze Ernte vernichtet. Er besiegt die Sturmgötter, die Kanaaniter, die beteten den Baal an, den Gott des Sturms, indem er Hagel schickt und so weiter. Und das Fazit des Volkes Gottes sehen wir im Loblied, nachdem das ganze Heer von Pharao ausgelöscht ist und das Meer über dem Heer Pharaos zugegangen ist und sie alle gestorben sind und sie jetzt an diesem Meer stehen und ein Lied singen, in Exodus 15, Verse 11 bis 12, wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr, Jahweh? Wer ist dir gleich, so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend? Du streckst aus deine Rechte und die Erde verschlang sie, meint die Ägypter. Und dann Vers 18, der Herr ist König auf immer und ewig. Oder der Herr regiert auf immer und ewig. Und damals, wir müssen uns da in die Situation hineinversetzen. Diese Darstellung von Gottes Macht über die anderen Gottheiten war wichtig. Weil die Völker um Israel, die hatten keine Bibel, so wie wir sie haben. Und für sie waren diese Taten Gottes das einzige Zeugnis, was sie hatten. In dem Sinne, dass Gott der Schöpfergott sei und der Gott ist, der über alle Götter der Völker herrscht. Wir haben das Beispiel von Jethro dann in Exodus 18, ein bisschen später dann. Der Schwiegervater von Moses, und er kommt zu Moses und Moses erzählt ihm von all den Dingen, die passiert sind, vom Exodus. Und Jethro sagt, nun habe ich erkannt, Exodus 18, Vers 11, dass der Herr größer ist als alle Götter. Denn worin sie vermessen handelten, das kam über sie. Ein weiteres gut bekanntes Beispiel ist die Rahab in Josua 2, Vers 11. Die Rahab sagt zu den Kundschaften, als wir es, und da meint sie der Exodus, was Gott gemacht hatte mit diesem Volk, als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz, ist ein Hebraismus für, dann wankten unsere Knie, dann klappten wir innerlich ein, wir hatten Angst. Und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben in den Himmel und unter auf der Erde. Das Reich Gottes oben im Himmel, sagt sie, ist auch unten auf der Erde. Und merkt euch diese Formulierung, behaltet sie im Hinterkopf, Rahabs Formulierung. Das heißt, die Aussage, das Reich Gottes ist nahe, bedeutete für die damalige Zuhörerschaft mitunter, dass die Königsherrschaft Gottes in einem weiteren und an einem weiteren größeren und grundlegenderen Exodus gezeigt werden würde. Weil früher war das immer so, dass ein Exodus war und so zeigte Gott seine Königsherrschaft. So kam das Reich Gottes zu seinem Volk durch den Exodus. Matthäus 5, Vers 16, auch nach den Glückseligpreisungen, da haben wir gelesen, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also wir haben vorher Reich der Himmel und wir haben jetzt Vater, der in den Himmel ist. Und was Vers 16 sagt, ist, dass diese Menschen um euch herum, sie werden die Auswirkungen dieses Exodus sehen, nämlich des Exodus aus der Sünde hin zu guten Taten, damit sie eure guten Werke sehen. Und wie die Menschen damals die Geschichten vom Schilfmeer gehört haben und gesehen haben, wie die Könige einknickten vor diesem Volk Israel, so würden Menschen an der Gerechtigkeit dieses Volkes diesen grundlegenderen Exodus sehen. Und auch hier, dieser neue Exodus soll die Königsherrschaft Gottes verkündigen. Sie werden den Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Also sie werden diesen Gott erkennen als den einzigen Gott und als ihren König annehmen, wie Jethro und Rahab. Und hier sehen wir auch, um wen es tatsächlich geht in diesem Reich der Himmel, nämlich es geht um Gott. Gott ist der Herrscher, der seine Königsherrschaft verkündet, auf das durch sein erlöstes Volk die Menschen Gott, der in den Himmel ist, verherrlichen. Das heißt, das Reich der Himmel ist das Reich, wo Gott seine Macht und seine Regierung offenbart. Reich der Himmel ist auch ein Hebraismus wieder für Reich Gottes. Damals sagte man das Wort Gott möglichst spärlich, um das Wort Gott nicht vergeblich auszusprechen. Und so haben wir ganz oft diese Formulierung, dass statt Gott Himmel gesagt wird. Und deswegen Reich der Himmel heißt einfach Reich Gottes für die damalige Zuhörerschaft. Wir sehen das auch etwas später in der Bergpredigt, in Kapitel 5, Vers 34, sagt Jesus, ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Wer ist der große König? Das ist Gott, der auf seinem Thron sitzt im Himmel. Aber, wie bei dem Licht vorher, was in die Dunkelheit scheint, ist die Antwort auf die Frage, wer hier regiert, auch vielschichtig. Nämlich dieses Reich der Himmel ist auch das Reich, wo Jesus regiert über den Himmel und die Erde. Und jetzt denken wir nochmal auf die Aussage von Rahab zurück. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und Matthäus 28, am Ende vom Matthäus-Evangelium, nach der Vollbringung, nach der Erwirkung dieses Exodus, im Tod und in der Auferstehung von Jesus Christus, sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und denken wir nur darüber nach, dieser Exodus muss doch viel größer sein als alle vorherigen. Denn hier kommt Gott selbst in Jesus Christus und er wirkt diesen Exodus. Der König selbst kommt herab, um diesen Exodus zu erwirken für sein Volk. Und Jesus ist dieser Gottkönig. Und es gibt aber noch weitere Schichten zu dieser Frage, wer regiert. Nicht nur Gott gehört das Reich der Himmel, auch nicht nur Jesus. Also nicht nur sie regieren, meine ich. Wir sehen hier in unserem Vers, den wir betrachten, wir lesen den einfach nochmal, Kapitel 5, Vers 3, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also hier in dem Vers steht nicht Gott, steht nicht Christus. Jesus sagt nicht, denn mir gehört das Reich der Himmel, deswegen seid ihr glücklich, sondern euch gehört das Reich der Himmel. Hier ist also von einem Königreich der Rede, wo Menschen regieren werden. Und zwar über Gottes Schöpfung und über die Völker. Und diese Aussage von Jesus, die ist verwurzelt im Alten Testament. Jesus sagt hier nichts völlig Neues in dem Sinne, dass es noch nicht im Alten Testament gewesen wäre. Er entwickelt und erfüllt die Themen, die schon immer da waren im Alten Testament. Und schon vom ersten Buch der Bibel an. Und bitte schlagt mit mir zusammen auf Genesis 1, Vers 1. Das erste Buch der Bibel, der erste Vers. Und wir bleiben kurz in diesem Kapitel auch. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Nun, dieses Wort Gott, was hier in Einzahl übersetzt wird, ist im Hebräischen eigentlich eine Mehrzahlform, Elohim. Und es gab hier gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz viel saubere theologische und qualitative Arbeit, wo dieses Verständnis von Elohim in der hebräischen Sicht ausgearbeitet wurde. Und man weiß heute mit großer Sicherheit, dass die Menschen damals, dass die Juden damals mit Elohim im Prinzip Gott und sein göttlicher Rat meinten. Das heißt nicht, dass Gott irgendwie gleichberechtigt wäre mit den anderen übernatürlichen Wesen, aber Elohim und gerade die Mehrzahl drückte aus, dass Gott als König mit seinem göttlichen Rat hier agiert. Wir sehen das am Ende von 1. Könige, wir sehen das in Hiob 2, diesen göttlichen Rat. Psalm 82. Und wir haben das auch in Offenbarung gesehen und gelesen. In Offenbarung 5 zum Beispiel, 4, wo Gott mit seinen Ältesten und seinem königlichen Rat herrscht. Und Dinge entscheidet und Dinge bespricht. Wir haben hier also schon zu Beginn der Bibel eine Thronsaal-Szene. Und wir müssen aber das nicht unbedingt verstehen. Wir können einfach schon nur schauen, wie die Psalmen die Schöpfung anschauen. Die Psalmen, die wir auch gelesen haben in der Schriftlesung, wir sind ja jetzt ungefähr bei Psalm 100, Psalm 101, die Psalmen knapp vor 100, da sehen wir ganz oft das Thema, Gott ist König, weil er geschaffen hat. Schaut euch an, die Schöpfung, also muss doch Gott König sein. Das heißt, dass das Thema des Königreich Gottes beginnt zu Beginn der Bibel. Aber vielleicht sagt jetzt Philipp, was hat das damit genau zu tun? Jesus sagt ja, dass Menschen regieren werden und dass ihnen das Reich Gottes gehört. Und auch das sehen wir im ersten Kapitel der Bibel. Gott ist offensichtlich so, dass er nicht allein regieren möchte. Er setzt Unterkönige ein. Er will eine Familie haben, mit dem er diese Erde regiert. Das wird angedeutet schon in Genesis 1, 16 bis 18, aber wir schauen uns Genesis 1, 26 bis 28 an, weil es da besonders deutlich ist. Also 1. Mose 1, 26, und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen. Also hier wird erklärt, was die Ähnlichkeit bedeutet, was das Bild Gottes bedeutet. Nämlich ist es ein Auftrag. Sie sind ähnlich Gott, weil sie herrschen wie Gott. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Mensch als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht, nochmal, herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und dieser Plan, dass Menschen herrschen, ist nicht ein verworfener Plan, der irgendwo in dem Mülleimer Gottes landet und zusammengeknüllt ist nach dem Fall des Menschen, sondern er taucht wieder auf und wieder auf und wieder und wieder auf. Und er taucht unter anderem im Exodus-Thema auf. Nachdem Gott ein Volk aus dem Exil befreit hat, zurückgeführt hat, sagt er in Exodus 19, Verse 5 bis 6, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Also Gott im Alten Testament schon, er führt seine Herrschaft, er möchte, will seine Herrschaft durch dieses erlöste Volk ausführen. Und wir sehen das bei David und Salomo, nicht wahr? Also wenn wir die Geschichten von David und seinem Reich und Salomos Reich sehen, dann sehen wir beinahe paradiesische Zustände wieder, gerade unter Salomo. Die Feinde sind besiegt und die Israeliten, sie herrschen sowohl militärisch als auch wirtschaftlich über die damalige Welt. Und die Propheten, die greifen dieses Thema auf und sie sagen zum Beispiel Jesaja 32, die ersten zwei Verse: Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit herrschen. Ein König, das ist Christus, einverstanden? Die Prophezeiung, es wird ein König in Gerechtigkeit herrschen, Christus. Und die Obersten, und das wird manchmal übersetzt als Fürsten, man könnte es auch übersetzen als Unterkönige, in den englischen Übersetzungen ist oft Princes, also Prinzen. Und die Obersten, sie werden nach Recht herrschen. Also es wird eine gute, gesunde, wohltuende, ordnende, fürsorgliche Herrschaft sein. Das sehen wir im nächsten Vers. Und jeder wird sein, also jeder dieser Obersten, wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und ein Schutz vor dem Wolkenbruch, wie Wasserbäche in dürrer Gegend, wie der Schatten eines gewaltigen Felsens im lechzenden Land. So werden die Erlösten einmal sein, herrschend mit dem König. Das sagen die Propheten. Und diese Wahrheit wird oft im Neuen Testament aufgegriffen, nicht wahr? Und wir sehen es einfach nicht, weil wir es vielleicht uns nicht gewohnt sind zu sehen. Offenbarung 2, Vers 26 haben wir kürzlich gelesen. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Viel konkreter kann er es gar nicht sagen. Offenbarung 3, Vers 21, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt hat. Seht ihr, wie erstaunlich, Jesus sagt, so wie ich überwunden habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze und herrsche, so werde ich dem geben, der überwindet, Und dann in direkter Anlehnung an Exodus 19, an das Königreich von Priestern, sehen wir in Offenbarung 5, Vers 10 das Loblied an Jesus Christus, an das Lamm, was geschlachtet war, ein Volk gekauft hat, ein Exodus bewirkt hat. Und du hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Er erlöst sie, damit sie herrschen. Nun, was bedeutet das für uns? Das Neue Testament deutet immer wieder an, wir sind immer noch im Exil in einer gewissen Art und Weise. Dieser entscheidende Exodus hat stattgefunden. Dieser Exodus aus der Sünde zu gerechten Werken, zu guten Werken, wie Jesus sagt in Matthäus 5, zu einem Leben in der Heiligkeit vor Gott. Das ist etwas, was stattgefunden hat am Kreuz und in der Auferstehung von Jesus Christus und ist etwas, was erwirkt wird im Leben seiner Gläubigen. Aber wir warten immer noch auf gewisse Aspekte des Exodus, nicht? Auf gewisse Aspekte von den Sachen, die Jesaja vorausgesagt hat. Auf eine neue Schöpfung, wo Lamm und Löwe miteinander liegen werden und Kinder mit giftigen Schlangen spielen werden. Wir sind zwar entscheidend ein für allemal zu Gott geführt worden durch Christus, aber wir erwarten noch die globale, die gute, die ganzheitliche Herrschaft Gottes auf dieser Welt. Und Jesus sagt den Armen im Geist, seid glücklich, denn ihr werdet mit Gott herrschen. Und er sagt uns, seid glücklich, denn ihr werdet mit Gott herrschen. Nun, wie oft hören wir das, dass Christen sagen, ich bin froh, weil ich eines Tages über all das, was ich hier sehe, mit Christus herrschen werde. Wir hören das einfach nicht so oft in unseren Gemeinden. Wie oft hören wir, dass jemand sagt, ich bin glücklich, ich bin überglücklich, Makarios, weil ich den Trost seiner guten Regierung erleben werde, ich werde das Land besitzen, ich werde sehen, wie wahre Gerechtigkeit durchgesetzt wird, wonach ich mich sehne, wonach ich hungere und dürste. Ich werde sehen, wie das Land floriert und aufblüht und frohlockt unter der Herrschaft von Jesus und seinen Erlösten. Und das macht mich glücklich im gegenwärtigen Leiden, in meiner Trauer und in meinem Leiden um Christi willen. Also welche Auswirkungen soll diese Wahrheit auf unser Leben in Europa im 21. Jahrhundert haben? Die erste ist unzerstörbare Freude. Unzerstörbare Freude. Ich habe relativ viel mit einem Ausbilder zu tun, bei unserem Studienseminar. Und für ihn bricht eine Welt weg, wenn die Umwelt nicht gerettet werden kann. Und für viele Leute, die wir kennen, bricht eine Welt zusammen, wenn Krieg ausbricht. Weil ihre eigenen persönlichen Paradiese nicht erfüllt werden. Aber nicht für den Christen. Es gibt zwei weitere Folgen für uns, die diese Wahrheit haben muss in unserem Leben. Es gäbe noch mehr, und ich würde euch empfehlen, den 1. Korintherbrief zu lesen, um mit diesem Thema im Hinterkopf. Aber ich will nur auf zwei kurz eingehen, die gerade auch für unsere aktuelle Lage relevant sind. Also erstens, unzerstörbare Freude. Zweitens, wenn wir verstanden haben, dass uns das Reich der Himmel gehört, dann werden wir davor geschützt, menschliche Regierung eine unangemessene, zu hohe Autorität zuzuschreiben. Dann werden wir geschützt, davor bewahrt, menschliche Regierung eine unangemessene, zu hohe Autorität zuzuschreiben. Bitte schlag mit mir auf Matthäus 17, Vers 24 bis 27. Petrus' Begegnung mit Regierungsbeamten. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Doppeldrachmen, das war eine Steuer auf den Erwerb, so wie wir auch die Erwerbsteuer kennen, so ähnlich. Und diese Beamten, die Einnehmer dieser Doppeldrachmen, kamen zu Petrus und sprachen: Zahlt euer Lehrer nicht die Doppeldrachmen? Er sagt: Doch. Und als er in das Haus eintrat, kam Jesus ihm zuvor und sprach: Was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von dem Fremden? Der aber sagte: Von dem Fremden. Da er aber sagte: Von dem Fremden, sprach Jesus zu ihm: Demnach sind die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See, wirf eine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, öffne seinen Mund und du wirst einen Starter finden, also ein Geldstück, den nimm, gib ihnen für mich und dich. Als Hausaufgabe sozusagen für weiteres Anschauen dieses Themas, schaut euch 1. Korinther 6 an, wo Paulus dieses Thema auch aufgreift. Also wenn wir verstanden haben, dass uns das Reich der Himmel gehört, dann werden wir davor geschützt, menschliche Regierung eine unangemessene, es gibt eine angemessene, aber wir werden geschützt, davor bewahrt, eine unangemessene, zu hohe Autorität ihr zuzuschreiben. Und der letzte Punkt, wenn wir verstanden haben, dass uns das Reich der Himmel gehört, dann setzt uns dies frei, Dinge wie Gesundheit und Einkommen, ja selbst unsere Rechte auf eine faire Behandlung, unsere Sicherheit, unsere Rente, unser Leben nicht krampfhaft und besorgt festzuhalten, sondern mit offenen Händen zu halten, währenddem wir unser Leben für andere und für unseren König aufopfern und hingeben. Ich lese hier zum Abschluss Lukas 12, 22 bis 34. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben. Vers 29, trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe. Denn nach all diesem trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, also Geldkonten, die keiner Inflation unterliegen. Einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Amen. Ich gebe euch Zeit, persönlich auf Gottes Wort zu reagieren im Gebet, und ich werde dann im Gebet abschließen. O Herr, du gewaltiger König und Herrscher, wir beten dich an für deinen Exodus, den du erwirkt hast am Kreuz, dass du die Fürstentümer, Gewalten bloßgelegt hast, dass du deine Herrschaft und jeglichen Anspruch auf Herrschaft bewiesen hast. Und dass du ein Volk erlöst hast, ein Volk zu Königreich, zu Königen und Priestern. Und dass du mit ihnen regieren möchtest und willst und wirst. Herr, hilf uns, dass wir nicht kurzsichtig sind. Dass wir nicht vergessen. Dass wir nicht uns festkrallen an temporären Dingen. An eigenen Paradiesen. O Herr, mach uns arm, mach uns sanftmütig. Amen.